LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Heute beschäftigt uns ein Thema, das wir früher amüsiert zur Kenntnis genommen hätten, aber heute immense Konsequenzen für die Weltwirtschaft hat. Chinas neuer Fünfjahresplan. Wohin steuert die Volksrepublik und was bedeutet das für unsere Unternehmen? Hierzu sind wir in einer Telefonkonferenz und zwar als Premiere über drei Zeitzonen. Aus London beobachtet China mein Kollege Sandro Panagel. Hallo Sandro.
Hallo Bernd, danke für die Einladung.
Ja, gerne noch und schön, dass du wieder dabei bist. Aber vor allem freue ich mich, als zweiten Gast unseren Vertreter vor Ort dabei zu haben. Gregor Koch leitet die LBBW-Niederlassung in Shanghai. Willkommen im Podcast, Gregor.
Hallo Bernd, freut mich dabei zu sein.
Ja, das ist uns eine besondere Freude, die Kompetenz vor Ort hier einbringen zu können. Vielleicht kannst du, Gregor, erstmal skizzieren, welche Art Geschäft die LBBW in China macht. Der Fokus liegt ja auf Unternehmen.
Korrekt, also wir sind in China eine klassische Corporate Bank und betreuen Tochterunternehmen von Dachkunden, sowie die chinesische MNCs mit beispielsweise Finanzierungslösungen, Trade Finance und FX-Geschäft. Tochterunternehmen von Dachkunden sind dabei unsere größte Kundengruppe, sowohl von der Anzahl der Kunden als auch von den Revenues. MNC oder die chinesischen MNCs sind dann eher so eine Beimischung und wir konzentrieren uns eher auf die Kundengruppen da, die einen internationalen Ansatz haben. Das heißt, gerade chinesische Kunden, die mittlerweile verstärkt auf Auslandsmärkte drängen, wie zum Beispiel dann Tochterunternehmen in Europa oder in den USA dann gründen, wo wir auch einen Mehrwert als LBBW mit unserem internationalen Bankennetzwerk spiegeln können.
Also vor allem auch tatsächlich ein Netzwerkthema, ne?
Absolut, ein absolutes Netzwerkthema, wo chinesische Unternehmen auch daran interessiert sind, in internationalen Standorten ein Netzwerk aufzubauen, aber auch die lokalen Unternehmen in China. Also wir stellen natürlich auch hier in China unser Netzwerk an Partnern zur Verfügung, sei es Rechtsanwaltskanzleien, Beratungsunternehmen, Reorganization Companies, das heißt, die gucken, wo gerade in China attraktive Bedingungen herrschen hinsichtlich Standortansiedlung, wovon unsere deutschen Kunden oder Dachkunden in China sehr stark profitieren.
Ja, jetzt interessiert mich natürlich auch noch erstmal, wie kommt man auf solch eine Position? Also bei Sandro ist es jetzt kein Zufall, er hat ja neben Volkswirtschaft auch Chinesisch gelernt und in Taiwan studiert. Aber gibt es bei dir auch eine besondere Affinität zu China?
Ja, bei mir war es im Endeffekt ähnlich. Ich kam im Rahmen eines Auslandssemesters in 2008 zum ersten Mal in Berührung mit China und war von der Dynamik des Landes total begeistert. Und hatte mir damals eigentlich schon vorgenommen, eines Tages mal in China zu arbeiten. Meine beruflichen Anfänge hatte ich dann in Deutschland gemacht, bin aber dann in 2015 mit meinem ehemaligen Arbeitgeber nach China gegangen. Geplant waren damals ursprünglich 3 Jahre über einen ganz klassischen Expertvertrag und irgendwie sind dann immer mehr Jahre dazugekommen. Mittlerweile sind es dann schon mehr als 10 Jahre und viel, was sich in China in der Zeit verändert hat, und es ist unheimlich schwierig, die Dynamik des Marktes, ja, die lässt einen irgendwie nicht mehr los. Also sie zieht dann wirklich in den Bann. Andere Märkte, ja, sind dann im Vergleich zu China eher so ein bisschen langweilig. Von daher hatte ich nie den Drang, wieder China zu verlassen.
Ja, spannend ist es auf jeden Fall in China. Aber natürlich eine andere Welt. In der Politik läuft es ja zum Beispiel ganz anders als bei uns. Die Parteiführung legt dann in ihrer höheren Weisheit die strategischen Ziele fest. Gremien arbeiten den Fünfjahresplan aus und der wird dann beschlossen. Aber in den vergangenen Jahrzehnten hat das gar nicht so schlecht funktioniert, Sandro, ne?
Ja, genau. Also man muss sagen, wahrscheinlich von außen betrachtet klingen 5-Jahrespläne ein bisschen so wie ein Relikt aus der kommunistischen Anfangsära Chinas. Und ja, es ist tatsächlich in der Tat so, dass der erste 5-Jahresplan im Jahr 1953 unter dem Staatsgründer Mao Zedong entworfen wurde. Und seither hat sich aber natürlich naturgemäß viel verändert. Also damals ging es eher um starre Produktionsquoten, eine sehr genaue Detailplanung. Und heute stellen 5-Jahrespläne eher sozusagen die strategischen Leitplanken des Staates dar und sozusagen die Richtung, in die sich das Land entwickeln soll. Und das ist zum Teil gar nicht so stark ausquantifiziert, das sind zum Teil auch qualitative Ziele dabei, aber in Summe kann man sagen, dass diese 5-Jahrespläne sich eigentlich zu einem unverzichtbaren Instrument der chinesischen Führung entwickelt haben, um auf nationaler Ebene und natürlich dann auch auf lokaler Ebene die Ressourcen, die vorhanden sind, so zu steuern, dass man effizient die Ziele erreichen will, die man in diesen Plänen festlegt.
Also so eine Art Industriepolitik, und die kennen wir ja auch aus anderen asiatischen Ländern. Der Aufstieg vom armen Agrarland unter Mao Zedong zum Industriestaat, der ist ja wirklich atemberaubend. Nochmal, Gregor, wie fühlt sich das vor Ort an? Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Shanghai ist eine Zukunftsmetropole, oder?
Ja, absolut. Also Shanghai, würde ich sagen, die modernste Metropole, auch sehr technikaffin. Und das ist im Endeffekt, was die 5-Jahrespläne, der 14. 5-Jahresplan und jetzt der 15. 5-Jahresplan auch so zum Ausdruck bringen. Starker Fokus auf Technik und Smart Manufacturing. Und das passiert in einer unheimlichen Geschwindigkeit in China. Ich nehme mal als Beispiel das Bezahlen über das Handy. Das hat so in 2017 angefangen, dass man mit dem Handy bezahlen konnte. Und ich habe das am Anfang sehr interessiert beobachtet und habe weiter noch mit Cash bezahlt. Und innerhalb von 3 Monaten habe ich zu den wenigen 10% gehört, die dann immer noch nicht mit Handy bezahlt haben, und musste mich auch persönlich entsprechend schnell anpassen, um nicht den Unmut des Supermarktangestellten oder des Kellners auf mich zu ziehen. Heute, 2026, läuft im Endeffekt fast alles übers Handy. Das heißt, ich bezahle jegliche Rechnung über mein Handy, also auch Gas, Wasser, Strom. Steuererklärung mache ich übers Handy, Taxi- oder Supermarktbestellungen ebenso. Die technologischen Änderungen treffen halt auf eine unheimlich affine, technikaffine Bevölkerung, die Innovationen, ja, und technischen Neuerungen sehr offen begegnet und schnell adaptiert. Das ist, wenn man hier lebt, sehr, sehr angenehm, dass man alles in einem Ökosystem hat. Allerdings als Tourist dann auch wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich erstmal nach China komme und dann eine Plattform wie Alipay oder WeChat auf dem Handy installieren muss und der Alltag komplett anders aussieht als beispielsweise in Europa und in Amerika.
Also Wahnsinnsdynamik. Die Entwicklung bleibt aber nicht stehen. Die KP will jetzt die nächste Stufe zünden. Sandro, du hast den Plan ja schon in seinem Entwicklungsstadium studiert, darüber auch was geschrieben in der Quartalspublikation. Was sind die strategischen Stoßrichtungen des neuen 5-Jahresplans?
Genau, also du hast das im Prinzip schon angeschnitten. Der 5-Jahresplan liegt eigentlich schon seit Ende letzten Jahres vor. Offiziell beschlossen wurde er dann in diesem Jahr im chinesischen Volkskongress. Und im Wesentlichen, wie es der Gregor schon angeschnitten hat, die zentrale Stoßrichtung in dem neuen 5-Jahresplan ist tatsächlich der klare Fokus auf Technologie und Innovation. Das ist jetzt natürlich nicht neu, aber was sozusagen dazukommt, ist, dass man einerseits diesen Aspekt viel stärker betont als vorher. Man könnte vielleicht sogar von einer Art Techonomy sprechen, also einer Wirtschaft, die tatsächlich von Technologie und Innovation getrieben ist, wo alle wirtschaftlichen Aktivitäten, alle Geschäftsmodelle darauf aufbauen und das natürlich dann auch in das gesellschaftliche Leben übergeht. Was in diesem neuen 5-Jahresplan jetzt noch dazukommt, ist, dass Technologie und Innovation auch als zentraler Pfeiler dafür angesehen wird, um die beispielsweise wirtschaftliche und gesellschaftliche Resilienz zu erhöhen. Also gerade ja, in den letzten Jahren haben wir enorm viele Umbrüche erlebt, sowohl globale Krisen, gesundheitspolitisch beispielsweise mit der Corona-Pandemie. Wir sehen jetzt geopolitische Verwerfungen. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die man in China schon seit langem am Radar hat, aber jetzt natürlich nochmal verstärkt angehen will. Das heißt, man will Abhängigkeiten reduzieren, man will Verwundbarkeiten beispielsweise im Energiesystem, bei kritischer Infrastruktur oder auch bei strategischen Wirtschaftsgütern adressieren. Und dafür ist auch Technologie und Innovation ein entscheidendes Instrument.
Also strategische Autonomie. Ja, und in welche konkreten Felder übersetzt sich das dann?
Also im Prinzip, wir haben es ja schon in der Vergangenheit gesehen, Technologie spielte auch schon im 14. Fünfjahresplan eine wesentliche Rolle, nicht nur im 14., sondern auch nachgelagert in den anderen Volkskongressen. Und da gab es ja beispielsweise schon mal den Begriff der 9-3. Das war jetzt in dem Fall waren das Elektromobilität, Lithium-Ionen-Batterien und Solarindustrie. Also man hat bereits auf Technologieindustrie gesetzt. Was jetzt im neuen 15-Jahresplan hinzukommt, ist, dass man nicht nur diese aufstrebenden Industrien weiter fördern und unterstützen will. Also da zählen dann auch zum Beispiel Sektoren wie die Halbleiterindustrie oder auch 6G-Technologie dazu, sondern es gibt auch sozusagen Technologien und Schlüsselsektoren, die jetzt eigentlich in der Form so noch gar nicht existieren. Also da taucht zum Beispiel der Begriff Wirtschaft in niedriger Flughöhe auf, wo man sich als außenstehender Beobachter zuerst mal sozusagen fragt, was bedeutet das eigentlich konkret? Wenn man dann ein bisschen ins Detail geht, dann bemerkt man, okay, das sozusagen adressiert alles, was irgendwie mit Drohnen, sei Drohnen, Flugtaxis oder Ähnlichem zu tun hat. Also tatsächlich eine Art neue Richtung, wie man Logistik und Transport denken kann. Ähnlich ist es auch, wenn man sich beispielsweise den Bereich künstliche Intelligenz ansieht. Also dort wird beispielsweise von verkörperter KI gesprochen. Also man versucht sozusagen KI auch in physische Infrastruktur umzusetzen, was dann wahrscheinlich im Endstadion einfach bedeutet, dass man humanoide Roboter im Alltag einsetzt oder eben auch in der Industrie, in Fabriken, in der Pflege. Also wir sehen da auch sozusagen schon neue Industrien, wo wir in Europa und wahrscheinlich auch in den USA noch gar nicht so sehr diese Entwicklung am Radar haben, aber China in dem Fall ganz vorne mitspielen möchte und sozusagen die Standards und die Maßstäbe dann auch setzen wird können.
Das heißt, China hat nicht nur aufgeholt, sondern inzwischen überholt uns China in vielen Domänen oder ist sogar schon der Vorreiter. Das müssen unsere Unternehmen natürlich spüren, Gregor.
Ja, ich kann das nur unterschreiben, was Sandro gerade gesagt hat. Die Unternehmen lokal spüren mittlerweile, dass China mehr geworden ist als ein reiner Absatzmarkt. Das heißt, du hast in den letzten Jahren schon eine Wahrnehmung der deutschen Unternehmen gehabt, wie innovativ China ist, wie eng verknüpft auch die Forschungsunternehmen mit Universitäten sind und haben auch entsprechend stark in R&D investiert. Wir hatten sogar bei jüngsten Unternehmen, das hat bisher 200-prozentige Töchter in China und hat jetzt jüngst wieder ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen gegründet. Und wir haben dann auch interessiert nachgefragt, warum jetzt wieder ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen. Es gibt ja keine Joint Venture-Pflicht für die Branche mehr. Und das Unternehmen hat dann relativ klar geantwortet, dass das chinesische Unternehmen in dem Segment Technologieführer ist. Und genau das ist ja, was der Fünfjahresplan jetzt noch weiter nach vorne schieben will. Wie Sandro gesagt hat, starker Fokus auf Hightech und Smart Manufacturing unter expliziter Verknüpfung auch der Universitäten mit der Wirtschaft. Und gerade im Bereich Robotik erkennt China die vielen Möglichkeiten. Also da geht es nicht nur um Smart Manufacturing, sondern wie Sandro gesagt hat, gerade auch Robotik im Pflegebereich. Du hast in China ja ein ähnliches Problem wie in westlichen Märkten. Demografie, die Bevölkerung wird älter. Und es gibt nicht so viele Pflegekräfte, um die ganzen Alten dann irgendwie in den Pflegeheimen zu betreuen. Das heißt, Robotik wird hier als Lösung für ein demografisches Problem verstanden und natürlich dann auch in Zukunft auch andere Länder damit konfrontiert sind, vielleicht als neuer Exportschlager, dass man erst die Probleme im Land löst und dann natürlich auch die Anwendungsgebiete in anderen Ländern findet. Kleine Gefahr, die ich vielleicht sehe, jetzt gerade im Robotik, es könnte vielleicht ähnlich wieder laufen wie bei den NEVs, auch wo China viel Augenmerk, viel Research und viel Geld investiert hat, dass ich sukzessive vielleicht Überkapazitäten in dem Markt dann aufbaue, was sich entsprechend dann zwar in technologischen Fortschritt niederschlägt, aber dann im Endeffekt auch Kapital verbrennt, wenn die Überkapazitäten am Markt sind und sich die Unternehmen dann ja ähnlich wie bei dem NEV-Segment im Automotive-Bereich einen kleinen Preiskrieg dann liefern.
Also wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir nicht auf strategischen Feldern ins Hintertreffen geraten oder in Abhängigkeiten. Andererseits, China kämpft eben nicht nur mit fairen Mitteln. Was sagt der Volkswirt dazu, Sandro?
Ja, also im Prinzip, Gregor hat es angesprochen, die industrielle Dominanz Chinas beruht natürlich einerseits auf dieser hohen innovativen Dynamik. Andererseits muss man aber auch zugestehen, dass staatliche Subventionen bei dem Erfolg eine wesentliche Rolle spielen. Also der Vorwurf, dass China in einigen Bereichen den Wettbewerb verzerrt, ist ja nicht neu und wird eigentlich nicht nur von Industriestaaten, sondern auch immer öfter von Schwellenländern erhoben. Also es gibt Staaten wie beispielsweise die Türkei oder auch Indonesien, Mexiko, die in den letzten Jahren Zölle erhoben haben auf chinesische Produkte in verschiedenen Bereichen. Und wenn wir sozusagen jetzt an staatliche Unterstützung denken, darf man nicht nur einfach sozusagen im klassischen Sinne an eine direkte Geldzahlung denken, sondern da spielen zum Beispiel auch Aspekte hinein wie subventionierte Energiepreise oder auch zinsbegünstigte Kredite. Also das ist sozusagen ein breites Feld, das sich hier auftut. Zum Teil kommen da natürlich auch noch zusätzliche Unterstützungen von der Lokalregierung dazu, also von den Provinzen und Gemeinden, sei es über die zur Verfügungstellung von Land oder ähnlichem. Also das heißt, wir haben hier eine breite Palette, die hier natürlich das Ökosystem unterstützt und versucht auch die Ziele sozusagen zu erreichen, die dann auf der oberen Ebene festgelegt wurden. Aber in Summe bedeutet das natürlich, dass wir hier in einem System unterwegs sind, das nicht unbedingt dem westlichen System ähnelt, das wir hier kennen.
Also positiv ausgedrückt Industriepolitik, negativ ausgedrückt unfairer Wettbewerb. Das dürfte dann ja unsere Unternehmen auch ziemlich umtreiben, Gregor.
Ja, also im Endeffekt hast du viele Industrien, die gerade in den Bereichen, die durch Überkapazität gekennzeichnet sind, die mit sehr aggressiven chinesischen Wettbewerbern kämpfen. Wie gesagt, meist geht es dann über den Preis und Preis liegt dann teilweise sogar unter den Herstellerkosten. Also ein reiner Verdrängungswettbewerb. Und Hintergrund ist meist da die schwache Binnennachfrage und die starken Überkapazitäten, die du eben hast, wo sich auch die Regierung schwer tut, die vom Markt zu nehmen, weil forcierst du zum Beispiel Mergers von Automotive Champion in verschiedenen Provinzen, hast du natürlich Arbeitsplatzverluste, was gerade jetzt die hohe Jugendarbeitslosigkeit in China dann noch weiter befeuern würde. Also du bist im Endeffekt ja in so einem Dilemma gefangen. Gerade Automobilbereich sehen wir bei unseren deutschen Kunden ja doch einen starken Druck und es leiden nicht nur die deutschen OEMs, geht ja auch durch die deutsche Presse, dass Mercedes, BMW und Volkswagen unter Absatzproblemen in China leiden, mit den entsprechenden Auswirkungen natürlich auf die globalen Finanzen, weil China schon deren wichtigster Markt ist. Aber insbesondere die deutschen Zulieferer leiden massiv, die sich noch nicht breit genug aufgestellt haben, auch bei chinesischen OEMs dabei zu sein. Große Unternehmen können da im Zweifel noch mithalten, die auch verschiedene Standbeine an internationalen Märkten haben. Dann ist zum Beispiel Indien, was ein bisschen besser performt und da China ja ein bisschen kompensieren kann, nicht komplett. Aber insbesondere kleine Unternehmen sind hier extrem unter Druck, weil oftmals auch die Abhängigkeit der Unternehmen vom chinesischen Markt noch größer ist. Wir haben zum Beispiel Kunden, die generieren 30 bis 50% ihres globalen Umsatzes aus China. Da kommt dann auch noch Druck dazu aus den Lieferketten, weil viele Kunden in China oder OEMs, um beim Beispiel Automotive-Markt zu bleiben, fordern, dass die Zulieferer ihre Lieferketten weiter lokalisieren. Das heißt, Druck von den Kunden, teilweise aber auch regulatorische Vorgaben, die da mittlerweile kommen, dass du zum Beispiel an öffentlichen Ausschreibungen nicht mehr teilnehmen darfst, wenn du weniger als 80% deines Produkts lokal gesourced hast. Also auch da starke Industriepolitik, was natürlich auch entsprechende Probleme bei den deutschen Unternehmen in China zur Folge hat.
Ja, und wie soll man da reagieren? Wie kann man da reagieren? Man muss das Spiel sicherlich ein bisschen mitspielen.
Ja, das Spiel mitspielen, aber auch verstehen, dass da China kein Selbstläufer ist. Und da hat auch die Regierung kein Interesse daran, dass du beispielsweise als ausländisches Unternehmen in China reinkommst, verdienst dein Geld, machst nach 5 Jahren wieder zu und verlässt den Markt, sondern ein starkes Commitment auch eingefordert wird. Ich sage immer, bei den Kunden, die sich noch für China interessieren, die noch nicht hier präsent sind, dass die einen Markteintritt entsprechend ausreichend durchdacht haben müssen. Also nur weil sich ein Produkt in Europa und in Amerika gut verkauft, heißt das nicht zwangsläufig, dass das auch in China funktioniert. Sowohl von der Absatzseite, da wieder andere Konsumentenverhalten wie in Europa oder in Amerika, aber als auf der Produktionsseite. Das heißt, ich bin mit meinem europäischen Produktionsstandort, einem amerikanischen Produktionsstandort, sei ja auch in Europa, im Osten nicht unbedingt kostenwettbewerbsfähig, wenn ich mein Produkt in China lanciere. Das heißt, ich muss mir genau angucken, was mache ich in China. Positiv ist natürlich auch, dass China dann wieder vergleichbar mit anderen Märkten ist. Also du hast hier in China auch oft das Topic qualitätsseitig good enough. Das heißt, du hast eine, bleiben wir mal beim Maschinenbau, eine Maschine, die kann 90% von dem, was eine deutsche Maschine kann, ist aber 40% billiger. Das heißt, die Unternehmen passen sich dann strategisch an und haben auch hier R&D-Center. Da ist aber dann eher R&D so ein bisschen, Qualität aus dem Produkt rauszunehmen, um preiswettbewerbsfähig zu sein. Und dann hast du da Märkte, die ähnlich funktionieren, beispielsweise Afrika oder lateinamerikanische Länder, die auch sagen, naja, ich brauche nicht die high-advanced deutsche Maschine, sondern good enough, 90% der Qualität zu 40% von dem Preis funktionieren auch. Und die Unternehmen sind zum Beispiel sehr erfolgreich in China und auch in Überseemärkten. Das heißt, die verkaufen dann ihre Maschinen dann beispielsweise auch in Afrika oder in Amerikas. Das heißt, nicht nur ein Local-für-Local-Ansatz, sondern ein Local für Global-Ansatz. Also ganz interessante Strategien, die sich daraus entwickeln.
Also vor allem realistische Wahrnehmung, ein bisschen runter vielleicht von unserem hohen Ross und unserem Top-Qualitätsanspruch in Deutschland. Ja, und auf der anderen Seite, die Ziele Chinas, die Dynamik, die bieten ja auch Chancen. Welche Chancen sollten unsere Unternehmen ergreifen?
Gerade die Dynamik. Also du hast natürlich eine Riesenbevölkerung, die sehr, sehr gut ausgebildet ist. Das heißt, du findest gute Fachkräfte für ein geringeres Gehaltsniveau in Europa. Also Fachkräfte, die du da händeringend suchst und in Zweifel gar nicht bekommst. Da kann ich als Beispiel anführen die Automatisierungsindustrie. Auch die leiden natürlich aktuell unter der schwachen Binnennachfrage. Das heißt, auch die haben Probleme, ihre Maschinen abzusetzen oder beziehungsweise Projekte zu generieren, die einzigartig sind. Und wir haben da zwei deutsche Unternehmen, die haben dann China eher als Sourcing-Markt verstanden, haben hier Ingenieure und Techniker eingestellt, die sie in Deutschland so in der Anzahl und in der Qualität nicht gefunden haben und bearbeiten dann teilweise europäische Projekte aus China raus. Das heißt, die laden dann Kundenspezifika von einem Kunden in Europa ins Intranet hoch, schieben das den chinesischen Kollegen rüber und die konzipieren und entwickeln dann eine Maschine. Und wenn es dann um die Produktion geht, dann teilweise wieder sogenanntes Nearshoring, die erfolgt dann wieder in Europa an den dortigen Standorten. Aber die Ingenieursleistung da an der Stelle würde aus China heraus betreiben. Also ganz interessante Ansätze, die Branche wieder fährt. Medizintechnik. Du hast eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen, die, wie ich gesagt habe, mittlerweile auch altert. Das heißt, du hast dann auch die typischen Volkskrankheiten, die mittlerweile hier kommen, wo viele Medizintechniker sagen, ich habe hier eine unheimliche Datenbasis, die mir Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern in der Masse gar nicht so bietet. Das heißt, die sagen dann eher, also super hier im Sinne von Research, geht dann gar nicht so unbedingt um die Produkte hier abzusetzen, sondern wirklich reines Research-Material. Wie entwickeln sich gewisse Patienten, wie sprechen die beim Pharmaceutical zu bleiben auf meine Medizin an oder bei Medizintechnikern, wie kann ich mein Produkt noch weiterentwickeln, wo ich die Datenmenge so nirgendwo auf der Welt bekomme. Also Indien zum Beispiel hat ja eine ähnliche Bevölkerungsanzahl, aber ist ja viel, viel jünger und hat noch nicht diese Anzahl an Volkskrankheiten. Also komplett per Industrie ein unterschiedlicher Ansatz, aber du kannst grundsätzlich sagen, dass die internationalen Unternehmen in China doch auch die Opportunitäten in China wahrnehmen und, wie ich gesagt habe, nicht mehr China als reinen Absatzmarkt sehen.
Also China hat sich wirklich den Platz an der Spitze der Weltwirtschaft in jeder Hinsicht erkämpft, auch technologisch, und bietet dann tolle Chancen. Ja, das will China aber sicherlich auch nicht mehr preisgeben. Zum Schluss von euch beiden einfach mal ein Ausblick. Wie geht's weiter mit China, Sandro?
Ja, also im Prinzip, wenn man das aus der makroökonomischen Linse betrachtet, ist klar, dass das Wachstum in China in den nächsten Jahren weiter abkühlen wird. Das ist jetzt aber nicht verwunderlich. Das ist ein Prozess, den sehen wir eigentlich in allen fortschreitenden Volkswirtschaften. Und gleichzeitig muss man sagen, die Führung gesteht auch zu, dass das Wachstum in den nächsten Jahren niedriger liegen wird. Also wenn wir uns beispielsweise ansehen, das Wachstumsziel, das in diesem Jahr beschlossen wurde, dann ist das nicht mehr nur ein Punktziel, sondern es wurde jetzt eine Spanne ausgegeben. Also 4,5 bis 5%, das ist der Wert, sozusagen, das ist die Spannbreite, in dem das Wachstum in diesem Jahr liegen soll. Und auch für die kommenden Jahre, und das wurde auch in diesem neuen Fünfjahresplan sozusagen dargelegt, hat man diese starke Betonung auf quantitative Wachstumsziele etwas heruntergenommen. Ein Aspekt, der natürlich ganz wichtig ist, der Gregor hat es schon angesprochen, der demografische Wandel. Die Bevölkerung in China schrumpft seit dem Jahr 2022. Und es sieht auch nicht danach aus, als würde sich dieser Trend umkehren. Also die Fertilitätsrate liegt irgendwo bei 1,1, vielleicht sogar 1,0. Also wir sehen, dass die Geburtenzahl weiter zurückgeht. Hat natürlich derzeit auch mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Aber wahrscheinlich stecken da auch einfach längerfristige Trends drin. Und auch die Ein-Kind-Politik wirkt da wahrscheinlich auch in den Köpfen vieler Menschen noch nach. Andererseits muss man sagen, wenn man auf die geopolitische Lage blickt oder auf die internationale Ebene, dann muss man sagen, gewinnt China derzeit eher an Standing. Also es ist nicht verwunderlich, dass angesichts der ja, relativ konfrontativen und disruptiven Außenpolitik von Donald Trump viele Länder beginnen, sich ja von den USA abzuwenden oder zumindest ja, die Verlässlichkeit der USA als Wirtschaftspartner oder Sicherheitsgarant in Frage zu stellen. Und das bedeutet dann natürlich im Umkehrschluss, dass man versucht, sich mit anderen Großmächten gut zu stellen. Also natürlich Südostasien ist derzeit sozusagen in einer Lage, wo man sagt, man ist wirtschaftlich sehr eng mit China verbunden, manche Länder wirtschaftlich ebenfalls mit den USA, sicherheitspolitisch irgendwo dazwischen. Wir sehen, dass selbst enge Verbündete der USA, so wie beispielsweise Kanada, jetzt wieder enger an China heranrücken. Andere Staaten wie beispielsweise Australien operieren eigentlich seit vielen Jahren sozusagen in diesem Zwischenfeld USA, China und versuchen sich sozusagen mit beiden Ländern gute Beziehungen zu erarbeiten. Also China hat zumindest aus der Hinsicht wahrscheinlich derzeit eher die Oberhand. Man wird natürlich die Lage weiter genau beobachten müssen. Geopolitische Spannungsfelder bleiben uns natürlich auch weiterhin bestehen, wenn wir beispielsweise auf die Situation im südchinesischen Meer blicken oder auch die Spannungen in der Taiwanstraße. Also das sind natürlich Aspekte, die muss man als Makroökonom und natürlich auch als Unternehmen immer im Blick behalten.
Ist das ein Thema, jetzt auch in den Gesprächen, die du führst, Gregor? Geopolitik?
Ja, absolut. Also grundsätzlich, was Sandro gesagt hat, spiegeln auch die Unternehmen wider, die sagen, ja, China ist für uns eher Stabilitätsanker aktuell. Du hast in den USA eine chaotische Politik. Du hast in Europa ja, eine Wirtschaftspolitik, die sehr schwankend ist. Ich nehme als Beispiel das Verbrennerverbot zuerst eingeführt, dann jetzt doch revidiert. Das heißt, du hast eher so 180-Grad-Wenden. Und wenn du dann die 5 Jahrespläne miteinander vergleichst, ist es eher ein vorgegebener Pfad, der weitergegangen wird mit einem kleinen Schwenk nach links oder nach rechts, wenn du halt neue Zukunftsthemen hast, wie zum Beispiel AI. Aber die grundsätzlichen Themen zwischen dem 14. und 15. Fünfjahresplan sind nicht groß anders. Das heißt, du hast auch als Unternehmen oder als Investor eine gewisse Stabilität und weißt, wo du dich auf den nächsten Jahren verlassen kannst, anstatt diese extremen 180-Grad-Schwenks. Dazu kommt noch dazu eine Technologieoffenheit. Also China hatte nie über ein Verbrennerverbot diskutiert, obwohl sie ja dazu eigentlich den höchsten Anreiz gehabt hätten, weil du hast Überkapazitäten bei den Elektrofahrzeugen, bei den NEVs. Das heißt, wenn du ein Verbrennerverbot eingeführt hättest, na, hätten die deutschen Autohersteller, die noch sehr verbrennerlastig gewesen sind, wie zum Beispiel Volkswagen immer noch sind, ein starkes Problem bekommen. Aber China sieht es eher auch immer noch als technologieoffenes Rennen. Das heißt, man hat den Verbrenner hier noch nicht abgeschrieben. Starke Forschung, wie mache ich einen Verbrenner noch effizienter, starke Forschung im Bereich synthetische Kraftstoffe. Da geht es auch so ein bisschen um autonom von anderen Ländern zu werden. Also was China definitiv ein Dorn im Auge ist, ist nach wie vor die hohen Rohölimporte, wo jetzt China mit der jüngsten Iran-Krise natürlich auch massiv drunter leidet. Von daher, ja, wird China aktuell eher positiv wieder wahrgenommen und ja, nicht nur Volkswirtschaften, die wieder stärker an China heranrücken, sondern auch Unternehmen, die sagen, naja, China ist dann doch global gesehen einer der verlässlichen Investitionsstandorte und nehmen entsprechend dann hier auch ihre Investitionsmöglichkeiten wahr, begleitet natürlich mit starker Förderung industriepolitischer Natur, sprich günstige Standortbedingungen, wenig Bürokratie, guten Zugang zu Humankapital. Das sind alles Themen, die dann auch positiv begleitend entsprechend mitschwingen.
Also von der klugen Industriepolitik Chinas können wir uns vielleicht auch ein wenig inspirieren lassen. So oder so, in China ist inzwischen vielleicht das Herz der weltwirtschaftlichen und der technologischen Dynamik. Da müssen wir sehen, wie wir uns mit unseren Unternehmen dranhängen und davon dann auch profitieren. Das wär's von uns hier zum chinesischen Fünfjahresplan. Nachlesen können Sie das alles auch nochmal in der Studie von Sandro im Emerging Markets und Global Economy Quarterly. Und so schließe ich auch mit einem Dank an Sandro und an Gregor und natürlich vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich.
Ja, Sandro Panagel, liebe Grüße nach Stuttgart, Bernd, und liebe Grüße nach Shanghai, Gregor. Bis bald und alles Gute.
Danke, Bernd. Hat Spaß gemacht. Viele Grüße auch in die Runde. Ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick geben. Wenn Fragen sind, ich glaube, Sandro und ich stehen da jederzeit gerne bereit. Also uns einfach ansprechen.
Ja, vielen Dank euch beiden. Und zum Schluss darf ich noch den obligatorischen Hinweis auf unseren Disclaimer auf unserer Homepage loswerden. Aber auf die Homepage zu schauen lohnt sich, denn dort finden Sie Studien wie das Quarterly mit Sandro als Autor und mir als gelegentlichem Kolumnisten. Und für Abonnenten gibt es natürlich das ganze Spektrum unserer Publikationen, unter anderem auch für die Unternehmen.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.